Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo ernennt Offiziere von TNI und Polri im Staatspalast. Der Präsident erwähnt, dass kriminellen Herausforderungen für die Polizei sehr schwer seien. Vizepräsident lädt religiöse Führer ein, den Geist der Religionsgemeinde zu wecken. Indonesien arbeitet bei der Covid-19-Forschung mit Australien zusammen. Hongkong wird die strengsten Sozialeinschränkungen einführen. Die Vereinten Nationen fordern Armenien, Aserbaidschan auf, die Spannungen sofort zu lockern. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo Jokowi hat am Dienstag im Stadtpalast von Jakarta Offiziere der indonesischen Streitkräfte TNI und der Nationalpolizei Polri bei der Prasetya Zeremoni Praspa von TNI Polri 2020 ernannt. Die Ernennung basierte auf dem Präsidialerlass Nummer 55 und Nummer 57 von 2020 über die Ernennung von Kadetten der TNI und Polri Akademie zu Offizieren von TNI und Polri. Bei dieser Gelegenheit hat der Präsident auch den jährlichen Adi Makayasa Prize an die besten Absolventen verliehen. Die Ernennungszeremonie wurde virtuell durchgeführt. Dabei waren nur Vertreter des Preisträgers von Adi Makayasa zusammen mit ihren Eltern und einigen Beamten im Stadtpalast anwesend. Die Offiziere der Nationalpolizei Polri werden vor schwierigen kriminellen Herausforderungen in Zukunft stehen, da diese moderne Technologie verwendet und mit der transnationalen Cyberkriminalität zu tun hat. Disagte Presiden Joko Widodo am Dienstag im Stadtpalast Jakarta bei der virtuellen Ernennung von Offizieren der indonesischen Streitkräfte TNI und der Nationalpolizei des Jahres 2020 Prasetya Perwira Praspa. Deshalb forderte der Präsident die Offiziere von TNI und Polri auf, um die Entwicklung der Zeit zu folgen und einen Teil der gut qualifizierten indonesischen Human Resources, die Wissenschaft und Technologie beherrschen zu werden. Der Präsident sagte, er sei stolz darauf, diese jugendlichen Offiziere zu ernennen. Er hofft, dass sie Führer Indonesien in Zukunft werden könnten. Die Rolle der religiösen Führer in der Zeit nach der Pandemie ist genauso wichtig wie in der Zeit der Pandemie. Aus diesem Grund hat der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin die religiösen Führer aufgefordert, den Geist der religiösen Gemeinde zu wecken, um hart zur Wiederherstellung der Situation zu arbeiten. Disabte der Vizepräsident Ma'ruf Amin in seiner Rede bei der virtuellen Dialog der nationalen Interreligionen zum Thema der Rolle und Herausforderungen der Religion in der Zeit nach der Pandemie in Jakarta am Dienstag den 15. Juli 2020. In diesem Fall möchte ich religiöse Führer einladen, den Geist der religiösen Gemeinde zu wecken, damit sie hart arbeiten, um die Situation wie vor Covid-19 wiederherzustellen und die Rückständigkeit wegen der Covid-19-Pandemie aufzuholen. Darüber hinaus wird die Energie und das Denken der Nation neu ausgerichtet, um das nationale Entwicklungsziel zu erreichen, nämlich das fortgeschrittene Indonesien. Der Vizepräsident Ma'ruf Amin fügte hinzu, dass der Fortschritt von Wissenschaft und Technologie gemeinsam mit der Einhaltung des Glaubens und der Frömmigkeit der Religionsgemeinde laufen müsse. Dieser virtuelle Dialog wurde von der Verwaltungsagentur der Istiqlal Moschee Jakarta abgehalten. Als Sprecher waren der Führer der Istiqlal Moschee, Prof. Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar MA und Führer von 5 Religionen in Indonesien dabei anwesend. Das australische National Wissenschaft Institut CSIRO wird mit indonesischen Forschungspartnern zusammenarbeiten, um die Vorbereitung und Reaktion auf Pandemie zu stärken und gemeinsame Forschungsergebnisse angesichts der COVID-19 zu beschleunigen. Diese Partnerschaft bezieht sich auf die COVID-19-Reaktion von CSIRO, einschließlich das Fachwissen bei der Erstellung von Impfstofftestmodellen und der Data Analyse, um die Entstehung von Hotspots neuer Krankheiten zu erfahren. Dies sagte der australische Botschafter in Indonesien, Gary Quinlan, in einer schriftlichen Erklärung, die von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Dienstag in Jakarta erhalten wurde. Australien hat einen Fonds in Höhe von 45 Millionen australische Dollar von insgesamt 298,5 Millionen australischen Dollar für das COVID-19-Behandlungsprogramm in Indonesien zur Verfügung gestellt. Hongkong wird Verordnungen der neuen Sozialeinschränkungen einführen, nachdem die Regierung des Asiatischen Finanzzentrums davor gewarnt hat, dass das Risiko einer Ausbreitung von Virus in großem Maßstab sehr hoch sei. Bei den Verordnungen geht es um die Pflicht aller Personen, um in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken zu tragen. Darüber hinaus dürfen Restaurants keine Mahlzeit mehr in Off servieren und der Lieferservice wird nach 18 Uhr der Ortszeit durchgeführt. Die beiden neuen Vorschriften werden nicht eingeführt, als Hongkong mit der Entdeckung der ersten Welle des Ausbruchs des Coronavirus am Anfang dieses Jahres begann. Carrie Lam, die Vorsitzende der Stadt Hongkong, sagte am Dienstag, den 14. Juli, dass die Regierung Treffen von mehr als 4 Personen verboten habe. Das Auftreten lokaler COVID-19-Fälle, in denen die Quelle der Übertragung nicht bekannt ist, hat auf eine Übertragung ohne Symptome oder stille Übertragung in der Gemeinschaft hingewiesen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat Armenien und Aserbaidschan aufgefordert, um Spannungen zu lockern und einen Waffenstillstand an der Grenze zu schließen. Dies sagte die UN-Sprecherin Stepane Dujarric in ihrer Erklärung, die von der russischen Medien Sputnik News am Dienstag, den 14. Juli, berichtet wurde. Am Sonntag, den 12. Juli, kamen mehrere aserbaidschanische und armenische Soldaten nach Zusammenstoßen in Tafus an der Grenzregion in Nordosten Armeniens ums Leben und waren verletzt. Aserbaidschan und Armenien, 2 Republiken der ehemaligen Sowjetunion, haben häufig in der Region Bergkarabach zusammen. Das ist ein Gebiet in Aserbaidschan, in dem große Bevölkerungsgruppe armenischer Abstammung leben. Die UN-Sprecherin sagte dazu weiter, Guterres betone wieder volle Unterstützung für die Organisation der Minsker Gruppe für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSCE, die sich darum bemüht, diese gefährliche Situation zu überwinden und Frieden zu schaffen, sowie eine Konfliktlösung in Bergkarabach zu finden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.643,25 Rupiah. Der Schwarze Franken erzielte einen Kurswert von 14.521,13 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.596,05 Rupiah. Und nun zu Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Unser Kommentar hat heute das Thema Manöver Chinas und der Vereinigten Staaten im Südchinesischen Meer. Das Südchinesische Meer hat nie aufgehört zu flammen. Der Kampf um die Macht, begleitet von Ansprüchen auf die Hoheitsgewässer des Meeres, versteckte die militärischen und politischen Spannungen weiter. Militärische Manöver und Erklärungen verschiedener Länder, die sich berechtigt fühlen oder ein Interesse an den Hoheitsgewässern haben, hören fast nie auf. Große Länder versuchen ihren Einfluss sowohl auf militärische als auch durch diplomatische Bewegungen, wirtschaftlich und politisch zu stärken, was tatsächlich zu einer Eskalation der Spannungen führt. Peking behauptet, dass fast 90% der Gewässer zu China gehören. Das Gebiet in der ausschließlichen Wirtschaftszone im Südchinesischen Meer wurde jedoch auch von Vietnam, Brunei Darussalam, den Philippinen und Malaysia beansprucht, die alle ASEAN-Länder sind. Indonesien, dessen Territorium in der Nähe der umstrittenen Gewässer liegt, gibt keine Ansprüche an, geschweige denn einen regionalen Streit mit China im Südchinesischen Meer. Als ASEAN-Mitglied fordert Indonesien diese Länder jedoch auf, zu versuchen, Streitigkeiten friedlich und ordnungsgemäß beizulegen, um Spannungen aufzubauen. Die Vereinigten Staaten selbst besitzen oder erkennen kein Territorium im Südchinesischen Meer an. Das große Land war jedoch der festen Überzeugung, dass es ein Interesse an diesen Gewässern hatte, um als internationale Handelsroute frei zu bleiben. Washington hat gefordert, dass das Südchinesische Meer der USA eine wichtige internationale Handelsroute bleibt. So wie das Südchinesische Meer frei und für jedermann zugänglich ist. Daher wird angenommen, dass der Anspruch von Peking auf fast 90% der Region Südchinesischen Meeres den freien Fluss des internationalen Handels stört. Vor kurzem hat China ein militärisches Manöver in Gewässern durchgeführt, die als sein Territorium anerkannt sind. Auf Pekings Aktionen reagierte Washington heftig mit der Feststellung, dass das von Militärübungen genutzte Gebiet kein chinesisches Territorium ist. Zusammen mit der chinesischen militärischen Ausbildung schickten die Vereinigten Staaten am 4. Juli 2 Flugzeugträger gleichzeitig des Geburtstages des Landes von Onkel Sam. Die Vereinigten Staaten haben Peking gebeten, sein militärisches Manöver im Südchinesischen Meer einzustellen, was zu regionaler Instabilität führt, die letztendlich die internationalen Handelswege stört, wie Washington es will. Als Land, dessen Teil des Seegebiets von den Ansprüchen mehrerer Länder auf das Südchinesische Meer begrenzt wird, möchte Indonesien natürlich Streitigkeiten und Spannungen beenden. Wenn dies so weitergeht, wird dies sicherlich die Stabilität der regionalen Sicherheit beeinträchtigen. Das war der Kommentar.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Voice of Indonesia. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 15. Juli ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit der Juli-Revolution in Österreich am 15. Juli 1927. Die Revolution vom Juli 1927, auch bekannt als Brand des Wiener Schlosses, war ein großer Aufstand, der am 15. Juli 1927 in der österreichischen Hauptstadt Wien begann. Der Aufstand gipfelte, indem die Polizei auf wütende Menschenmenge schoss und 89 Demonstranten tötete. Dabei kamen 5 Polizisten ums Leben. Mehr als 600 Demonstranten und etwa 600 Polizisten wurden verletzt. Der Zusammenstoß war das Ergebnis eines Konflikts zwischen der österreichischen Sozialdemokratischen Partei und den rechten Allianzen, einschließlich reichen Industriellen und katholischen Kirchen. Eine Gedenktafel für die Opfer wurde im Wiener Zentralfriedhof errichtet und ein Plakat wurde im Justizpalast vom Präsidenten Heinz Fischer im Jahr 2007 eingeweiht. Wir kommen zu dem Tod von Robert Wadlow am 15. Juli 1940. Robert Pershing Wadlow ist der größte Mensch der Welt. Wurde manchmal als Riese Alton gerufen, da dies aus seiner Heimatstadt in Alton, Illinois, der USA entnommen wurde. Robert war 2,72 Meter groß mit einem Gewicht von 220 Kilogramm, als starb. Sein großer Körper wurde von Hypertrophie in der Hypophyse verursacht. Dies führte zu einer abnormalen Wachstumhormonmenge, sodass sein Körper weiterhin wuchs, bis stirb. Wadlow war der populärste Prominent in seiner Zeit. War sehr berühmt, als im Jahr 1936 als ein Teil von Circus Ringlings Brothers und von der Werbetour aus Interco im Jahr 1938 das Land bereiste. Wir schließen Vergangenheit und Gegenwart mit der Unterzeichnung der Mainauer Deklaration am 15. Juli 1955. Die Mainauer Deklaration ist eine der 2 sozialpolitischen Petitionen von Nobelpreisträgern, die am Nobelpreisträger-Treffen Laureate teilnahmen. Das jährliche Treffen dieser jungen Wissenschaftler fand vom 11. bis 15. Juli in Lindau statt. Die Mainauer Deklaration war ein Aufruf gegen den Einsatz von Atomwaffen. Die Deklaration wurde von der deutschen Nuklearwissenschaften Otto Hahn und Max Born initiiert und beim Nobel-Treffen verteilt und am 15. Juli 1955 auf der Insel Mainau präsentiert. Am Anfang wurde die Deklaration nur von 18 Nobelpreisträgern unterzeichnet. In einem Jahr erhöhte sich die Zahl weiter auf 52 Nobelpreisträger. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Aku tak tak percaya telinga. Aku tak percaya kata. Aku tak percaya nada. Aku tak percaya mereka. Tak cukup percaya. Ku tak percaya air mata. Ku tak percaya gelak tawa. Ku tak percaya belai manja. Ku tak percaya wangi bunga. Aku tak percaya.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema: Das Ministerium für Tourismus und Kreativität hat ein Fortbildungsprogramm des Touristendorfes Wudutjenten durchgeführt. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft hat ein Fortbildungsprogramm zum Trainer für Touristendorf Wudutjenten der Hochschulen durchgeführt, um die Qualität der Verwalter und Gemeinden im Tourismusdorf zu verbessern. Wisnu Bawa Tarunajaya, die Direktor für die Entwicklung der Arbeitskräfte im Tourismusbereich im sogenannten Ministerium, sagte am Sonntag, den 12. Juli in Jakarta, dass vom 9. bis zum 11. Juli stattgefundene Ausbildungsprogramm sei eines der Programme, die das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft entwickelt habe. Dieses Programm dient dazu, die Wirtschaft im Tourismussektor anzukurbeln, der sich nicht nur an der Stadt Gießen, sondern auch an der ländlichen Umgebung orientiert. dieses Ausbildung Programm dient dazu, nicht nur die Maßnahmen der Regierung anzuwenden, sondern auch die Dörfer durch das Konzept der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Darüber hinaus arbeitete das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft mit dem Ministerium für Landesgemeinde, Entwicklung unter entwickelten Regionen und Transmigration und mit Universitäten zusammen, um das Programm zur Befähigung der Gesellschaft des Touristendorfes zu machen. Diese Zusammenarbeit soll dazu beitragen, eine der Rollen von Tridharma Perguruan Tinggi oder Dreifachrichtung der Hochschulen zu erstellen, bestehend aus Bildung und Lehre, Forschung und Entwicklung und Zivildienst. Wisnu Bawa erklärte weiter, das Kooperationsprogramm sei seit 2019 durchgeführt worden, an dem von 50 Universitäten teilnahmen. Und in diesem Jahr hätten sie 109 Universitäten aus allen Provinzen Indonesiens beteiligt. In diesem bisherigen Ausbildungsprogramm konnten die Teilnehmer nicht nur ein grundlegendes Verständnis des Tourismusbewusstseins und der Touristendörfer, sondern auch neue Protokolle in Bezug auf den Tourismussektor in der neuen normalen Ära lernen, nämlich Soberkeit, Gesundheit und Umweltsicherheit in Tourismusdörfern. Die Teilnehmer konnten auch dabei die Qualität und Kompetenz verbessern, indem sie Tourismusprodukte im Tourismusdorf in Form von Erkundung, Verpackung und Präsentation entwickeln. Dadurch sollte die Gesellschaft bei der Entwicklung des Tourismusdorfes eine Einzigartigkeit auf lokaler Weisheit haben. Die Anwendung des Konzeptes dieses Ausbildungsprogramms erfolgte als treibende Kraft für Dörfer, um die Dörfer zu Tourismusdörfern auszubauen. Das war unser Indonesien.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu. Perhatianmu yang buatku, oh, ingin ku memilikimu. Meski kau telah dimilikinya,
kau dengannya, ku akan
noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Hallo liebe Zuhörer der Voice of Indonesia. Wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir den Tempel Ratu Boko in Zentraljava. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Der Ratu Boko Tempel ist eine antike Stätte, die sich ungefähr 3 Kilometer südlich des Prambanan Tempels in Zentraljava, Indonesien befindet. Der Standort Ratu Boko befindet sich auf einem Hügel auf einer Höhe von 196 Metern über dem Meeresspiegel. Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt rund 25 Hektar. Diese Seite ist eine Siedlungsstelle, aber ihre genaue Funktion ist nicht klar bekannt. Der Ratu Boko Tempel wurde vermutlich im 8. Jahrhundert während der Sailendra-Dynastie des Medang Königreich von Menchen benutzt. Der Name Ratu Boko stammt aus der Legende der örtlichen Gemeinde. Ratu Boko ist eine javanische Sprache, die wörtlich den König der Störche bedeutet. Der König, der auch der Vater von Loro Jonggrang ist und der Name des Haupttempels im Prambanan Tempel wurde. Dieser Tempel ist mit der lokalen Volkslegende Putri Loro Jonggrang verbunden. Im Gegensatz zu anderen antiken Relikten aus der alten javanischen Zeit, die im Allgemeinen in Form religiöser Gebäude vorliegen, ist der Tempel Ratu Boko eine Siedlung mit Eingängen, Pavillon und Gebäuden, Badebecken und Schutzzäunen. Im Gegensatz zu anderen Palästen in Java, die im Allgemeinen in relativ abfallenden Gebieten errichtet wurden, befindet sich der Tempel Ratu Boko auf einem ziemlich hohen Hügel. Dies macht es relativ schwieriger, diesen Tempel unter dem Gesichtspunkt der Beschaffung von Arbeitskräften und Baumaterialien zu bauen. Die Position auf diesem Hügel erfordert auch eine Quelle und ein Wasserregulierungssystem, das den täglichen Bedarf decken kann. Das Badebecken ist ein Erbe dieses Regulierungssystems. Ein weiteres Merkmal dieser Stätte ist die Stelle links vom Tor, die heute allgemein als Feuerbestattungsstätte bezeichnet wird. Aufgrund seiner Größe und Position ist dies zweifellos ein Ort, um etwas oder eine Aktivität zu zeigen. Die Angabe des Namens, ein Äscherungsort, impliziert die Notwendigkeit routinemäßiger Einäscherungsaktivitäten an diesem Ort, die weiter untersucht werden müssen. Es kann durchaus in Betracht gezogen werden, diesen Ort als Altar oder Opferstätte zu untersuchen. Die Stätte von Ratu Boko wurde erstmals 1790 von Van Boekholt gemeldet, der besagte, dass sich auf dem Hügel von Ratu Boko archäologische Ruinen befanden. Dieser Hügel selbst ist ein Zweig des Sewu-Gebirgssystems, Dasi vom Süden von Yogyakarta bis zur Region Tulung Agung erstreckt. 100 Jahre später wurde im Palast Ratu Boko über eine neue Studie unter der Leitung von FDK Bosch berichtet. Daraus wurde geschlossen, dass die Ruinen die Überreste des Palastes waren. Die Zentralregierung schließt jetzt den Ratu Boko Standortkomplex in eine Sonderbehörde ein, zusammen mit der Verwaltung der Tempel Borobudur und Prambanan in einem staatlichen Unternehmen namens PT Candi Tourismus Park. Infolgedessen wurde der Standort Ratu Boko an mehreren Orten neu organisiert, um als Ort für Bildung und kulturelle Aktivitäten genutzt zu werden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Sama kita rayakan pertemuan ini. lama kita rayakan pertemuan ini.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Voice of Indonesia.
Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung von Sprache und Literatur des indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Saya tidak mengerti. Auf Deutsch, ich verstehe nicht. Liebe Zuhörer, nun werde ich Ihnen ein indonesisches Gespräch als Beispiel für den heutigen Unterricht mit dem Titel Saya tidak mengerti. Auf Deutsch, ich verstehe nicht vorstellen. Im Campus versteht Kevin die Erklärung des Materials in der Vorlesung nicht. Dann fragte er den Dozenten.
Bapak, saya ingin bertanya.
Ya, silakan.
Apa itu diftong?
Diftong adalah gabungan vokal.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie es wiederholen. Bapak, Bapak auf Deutsch, der Vater oder Herr. Saya ingin bertanya auf Deutsch, ich möchte fragen. Ja, silakan. Ja, silakan. Auf Deutsch. Ja, bitte. Apa itu diphthong? Apa itu diphthong? Auf Deutsch. Was ist diphthong? Diphthong adalah gabungan vokal. Diphthong adalah gabungan vokal. Auf Deutsch. Diphthong ist eine Stimmkombination. Wenn Sie etwas in einem Forum oder an einem formellen Ort wie während eines Vortrags fragen möchten, können Sie den Ausdruck Bapak, saya ingin bertanya, apa itu diphthong? Bapak, saya ingin bertanya, apa itu diphthong? Auf Deutsch, Herr, ich möchte fragen, was ist diphthong? Um den Namen einer Person zu erwähnen, können Sie das Wort Bapak oder dem Namen einer männlichen Person, zum Beispiel Bapak Andi oder auf Deutsch Herr Andi, und das Wort Ibu oder auf Deutsch die Mutter, oder die Frau, oder dem Namen einer weiblichen Person, zum Beispiel Ibu Sinta oder auf Deutsch Frau Sinta verwendet. Die Erwähnung von Bapak oder auf Deutsch Herr oder Ibu auf Deutsch Frau drückt die Höflichkeit aus. Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Bapak, saya ingin bertanya.
Ya, silakan.
Apa itu diphthong?
Diphthong adalah gabungan vokal.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, liebe Zuhörer, als nächstes kommt ein Lied von Gorontalo mit dem Titel Hulun Dalo Lipu U. Das Lied Hulun Dalo Lipu U erzählt von der Liebe an Gorontalo, das in dem Lied als Hulun Dalo bezeichnet wird. In den Texten wird erwähnt, dass Gorontalo ein Dorf und ein unvergesslicher Geburtsort sei. Die Lyrik von Hulun Dalo Lipu U erwähnt auch einige Naturschönheiten von Gorontalo, nämlich den Tilongkabila Berg, den Bone Plus und den Limboto See. Das Lied Hulun Dalo Lipu U wurde von Umar Jaafar, einem Musikmaestro aus Gorontalo, komponiert, dan wurde das Lied Duh Rama Aima populär. Rama Aipama is im März 2020 gestorben. Liebe Zuhörer, hier das Lied Hulun Dalo Lipu U von Rama Aipama. Viel Spaß beim Zuhören. Lagu Rama Aipama, judul lagu Hulun Dalo Lipu U.
Wow.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.